Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Der Leistungsgedanke im Kinder- und Jugendsport, der soll weg. Das Corona-Ansteckungsrisiko bei Sportveranstaltungen ist gering bis sehr gering und IOC-Präsident Thomas Bach agiert heuchlerisch. Wer das alles sagt, warum und wieso, das erfahren Sie gleich hier in dieser Sendung. Es geht um Studien, Stiftungen und am Ende auch noch um die Frage, ob die Entwicklungshilfe im und durch Sport neokoloniale Züge trägt. Seien Sie gespannt. Es ist der 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und es läuft die Abendpartie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Viel ist noch nicht passiert. Wir haben die 40. Minute, 0:0 der aktuelle Spielstand. Münchens Trainer Hansi Flick, der hat mit der Belastungssteuerung bei seinen Fußballern ernst gemacht. Zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln hat der Coach des FC Bayern München, Torjäger Robert Lewandowski, einfach zu Hause gelassen. Gewonnen haben die Bayern dennoch, nur mühevoller, fasst Christian Schulze zusammen.
Im terminintensiven Fußballherbst gilt es, die Kräfte gut einzuteilen. Meister Bayern München gelang das in Köln unter dem Strich. Ohne den geschonten Lewandowski sowie den angeschlagenen Goretzka und dafür mit 6 Änderungen in der Startelf hätte das aber auch durchaus nach hinten losgehen können.
Wir haben es uns selber ein bisschen schwer gemacht. Heute nicht so zielstrebig nach vorne gespielt. Ich würde mal sagen, weniger Chancen herausgespielt als sonst. Und zu leichtsinnig die Bälle verloren. Das war heute unser Problem.
Sekunden vor der Pause hatte Serge Gnabry allerdings keine Probleme auf dem Weg zum 2:0. Nach einer knappen Viertelstunde hatte Thomas Müller den ersten Torschuss der Bayern verwandelt, einen durchaus strittigen Handelfmeter. Im zweiten Durchgang starteten die Gäste besser, doch die aufopferungsvoll kämpfenden Kölner hielten ihren Kasten nun sauber und kamen 7 Minuten vor dem Schluss durch Dominik Drexler zum verdienten Anschlusstreffer.
Man hat ab und zu in der Saison mal die Bayern, wo sie vielleicht müde sind von der Reise, von englischen Wochen, das war heute auf jeden Fall der Fall. Und natürlich hätten wir gerne was mitgenommen.
Das gelang zwar nicht, doch kann Köln an diese engagierte Leistung anknüpfen, könnte schon am Freitag in Bremen die Serie von 16 sieglosen Ligaspielen enden.
Und wie die Münchner Bayern hat auch Borussia Dortmund mehr oder weniger glanzlos gewonnen, auswärts in Bielefeld und wie ein Abwehrspieler die Arminia bezwang. Das schildert Stefan Kaußen.
Mann des Spiels war eindeutig Mats Hummels, 1:0 per Knie in der 53. 2:0 per Kopf nach toller Flanke von Marco Reus in der 71. Aber dann kurz vor Schluss musste Hummels ausgewechselt werden und das vor der Champions League gegen Brügge und dem Duell mit den Bayern am nächsten Samstag. Borussia Dortmund war eindeutig besser als der Aufsteiger aus Bielefeld. Nach einer Stunde 10:0 Ecken, das sagte alles. Bielefeld ohne Chance. Und jetzt mit der 4. Niederlage in Folge.
Nicht nur in der Defensive beeindruckt die Abwehr der Dortmunder derzeit, sie trifft auch vorn ins Tor. Julian Brandt ist von seinem BVB-Team und Mats Hummels begeistert.
Ich glaube, bei ihm ist jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt. Der hat jetzt heute wieder 2 wichtige Tore gemacht. Das ist halt manchmal so. Manchmal gibt es 1-2 Spieler, da schießen die Verteidiger halt die Tore. Ich glaube, Erling hat jetzt in der Saison schon genug gemacht. Mit ein bisschen Glück hätte ich heute auch noch getroffen. Von daher, ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man weiß, dass unsere Verteidiger auch wissen, wo es vorsteht.
Die Frankfurter Eintracht und Werder Bremen haben eine Partie ohne großartige Glanzpunkte gezeigt, sodass am Ende auch nur eine müde Punkteteilung stand. Philipp Hofmeister.
Dieses qualitativ überschaubare Fußballspiel hatte keinen Sieger verdient. Die Eintracht hatte zwar viel den Ball, wusste damit aber oft viel zu wenig anzufangen. Werder dagegen konzentrierte sich aufs Wesentliche. Geordnet stehen, gut verteidigen, wenig zulassen. Joshua Sargent schoss Bremen kurz nach der Pause sogar in Führung. Diese Führung aber hatte nur gut 10 Minuten Bestand, weil Torjäger André Silva für Frankfurt den 1:1 Ausgleich erzielte, der gleichzeitig der Endstand war, weil beide Mannschaften in der Schlussphase kein allzu großes Risiko gehen wollten. Und dementsprechend bleiben beide auch weiterhin im Tabellen-Niemandsland der Bundesliga stehen.
Und als einziges Team der Bundesliga bleibt der FSV Mainz 05 in dieser Saison ohne Punktgewinn bisher. Zu harmlos, zu ideenarm, zu verängstigt wirkten die Rheinhessen beim FC Augsburg. Edgar Endres.
Als der Schlusspfiff in der leeren Arena ertönt, umarmen sich Trainer Heiko Herrlich und sein Chef Stefan Reuter. Dieses 3:1 macht einen tollen Saisonstart perfekt, auch dank des erstklassigen Auftritts von Stürmer André Hahn.
Ich hoffe, dass wir morgen freikriegen und ich den Tag auf der Couch verbringen kann. Aber nee, wir haben als Team sehr gut gearbeitet heute. War ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir wussten, dass es ein sehr intensives Spiel wird, dass wir dagegenhalten müssen, dass wir sehr viel laufen müssen.
2 Treffer macht der laufstarke Hahn. Das Führungstor erzielt in der 40. Minute mit einem Fallrückzieher Ruben Wagner. Die Gäste verschlafen komplett die erste Hälfte. Erst als Karim Onisivo ausgleicht, wird die Brust breiter. Insgesamt allerdings ist das zu wenig, das weiß auch Danny Latzer.
Jeder wusste, was der Plan ist. Wir haben ihn einfach aber auch nicht richtig gut umgesetzt. Ich glaube, der Trainer hatte einen guten Plan, den wir in der ersten Halbzeit einfach nicht auf den Platz gebracht haben. Wenig Tiefe gehabt, einen Torschuss nur gehabt und ja, das gerade in der ersten Halbzeit war es einfach viel zu wenig.
In der zweiten Fußball-Bundesliga wurde heute auch gespielt und da gab es viele Heimsiege. Osnabrück bezwang Sandhausen 2:1 und Braunschweig Nürnberg mit 3:2. Und Marc Eschweiler, der weiß, wie der SC Paderborn Jahn Regensburg die erste Saisonniederlage zufügen konnte.
Der SC Paderborn hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und gegen einen guten SSV Jahn Regensburg verdient mit 3:1 gewonnen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Paderborn war durch ein Kopfballtor von Hünemeyer in Führung gegangen. Kurz danach besorgte Albers für Regensburg den Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang war Paderborn dann die bessere Mannschaft. Der SCP spielte seine Angriffe konsequenter zu Ende und kam durch Terrazino und erneut Hünemeyer zu zwei weiteren Toren. Für Regensburg, das kurzfristig auf Kapitän Gimber verzichten und Torwart Meier verletzt auswechseln musste, war es die erste Saisonniederlage.
Außerdem trennten sich Erzgebirge Aue und Holstein Kiel noch 1:1 unentschieden. Im Kinder- und Jugendfußball gibt es ein Umdenken, wohl auch, weil die Nachwuchsmannschaften des DFB zuletzt im internationalen Vergleich schlechter als die Konkurrenz dastanden. Die Bolzplatz-Mentalität solle zurück in die Vereine, war beispielsweise auf einer digitalen Konferenz des Deutschen Fußballbundes zu hören zum Thema Veränderungen im Kinderfußball. Der DFB will zeitgemäßen Kinderfußballformaten zum endgültigen Durchbruch verhelfen, doch oft ziehen Vereine, Trainer, Jugendleiter und regionale Verbände nur zögerlich mit. Daniel Teveleit fasst zusammen.
Beim Kinderfußball stehen persönliche Erfolgserlebnisse und Spaß am Spiel im Vordergrund. Damit jedes Kind möglichst viel spielen kann, sind die Mannschaften deutlich kleiner als bisher.
So propagiert der Deutsche Fußballbund in einem gerade neu erschienenen Video eine kleine Revolution. Einen Umbruch, der zwar in vielen Clubs längst Wurzeln geschlagen hat, den der Verband nun aber endlich auch flächendeckend etablieren möchte. Mit einer Pressekonferenz in dieser Woche, neuen Publikationen und einer Sprechstunde für Trainer und Funktionäre wird Tempo gemacht. Kinder sollen sich in den Fußballvereinen unterhalb der D-Jugend, also ungefähr bis zum 11. Lebensjahr, aus dem Ligensystem und von der üblichen Spielform des 7-gegen-7 verabschieden. Markus Hirte, der sportliche Leiter für Talentförderung beim DFB.
Das, was die Idee ist, dass wir die Komplexität des Spielgeschehens mit den Kindern mitwachsen lassen. Dass Kinder zu jedem Entwicklungsstand in der Lage sind, eine Spielsituation zu erfassen, zu erkennen, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht überfordert zu sein.
Der große Platz, die riesigen Tore, die Unübersichtlichkeit durcheinanderrennender Spieler, brüllende Trainer, diese Flut an Einflüssen ist für Kinder kaum zu bewältigen. Der ehemalige Bundestrainer Berti Vogt und seine Kollegin Tina Teune, die bis 2005 die Frauennationalmannschaft trainierte, haben das schon vor mehr als 20 Jahren gesagt und trafen auf massive Widerstände. Seit knapp 3 Jahren wird nun eine Spielform namens Funinho immer populärer. Gespielt wird 3 gegen 3 auf 4 Tore. Jedes Team hat höchstens 2 Ersatzspieler. Nach jedem Treffer findet ein Spielertausch statt. Und die Wettkämpfe werden am Wochenende in Form kleiner Turniere mit vielen Mannschaften ausgetragen. Dieses System soll nun Alltag werden, womit sich eine ganze Kultur verändert. Trainer sind plötzlich Spielfeldbegleiter, draußen warten Rotationsspieler auf ihren Einsatz, die Wettkämpfe heißen Festivals, Gegner, Spielpartner und Torhüter, Torspieler. Es ist eine Revolution, die Dimitrios Chrysantou, der Trainer der U10 von Fortuna Köln, in Begeisterung versetzt. Denn nach so einem Festival haben
alle Kinder Erfolgserlebnisse gehabt. Ob offensiv, defensiv, Tore erzielt, Tore verhindern, sind eingesetzt worden, haben eine viel höhere Nettospielzeit als im 7-gegen-7 und darauf kommt es dann an.
Sagt der Mann, der im Kreis Köln Referent für die neuen Spielformen ist und beim Fußballverband Mittelrhein in der Ausbildung für Kindertrainer arbeitet. Seit 2,5 Jahren wird bei Fortuna Köln Kinderfußball nach dem neuen Modell gespielt. Chrysantou schwärmt.
Das Markante ist, dass ich in meinem Kader viel mutigere Kinder habe, die in ein 1 gegen 1 gehen, die sich viel mehr zutrauen mit Ball. Wir haben Kinder, die das Spiel viel einfacher eröffnen können. Das ist ein druckfreies Arbeiten, schon allein durch die Tatsache, dass alle Kinder eingesetzt werden am Wochenende, also kein Kind zu Hause bleiben muss.
Mittlerweile sind die Vorzüge dieser neuen Spielformen wissenschaftlich belegt. Und dennoch treffen die innovativen Jugendabteilungen oft auf Skepsis und Widerstände. Bei Eltern, aber auch bei Trainern, die nicht mehr wie Jürgen Klopp in der Champions League am Spielfeldrand herumtoben können, weil der Wettbewerb entschärft ist. Auf die Kritik der Kinder, denen das Torhüterspiel und Fernschüsse fehlten, wurde hingegen bereits reagiert, erzählt Chrysantou. Im ersten Jahr mit den neuen Spielformen hätten viele Beteiligte
das Gefühl gehabt, dass doch etwas fehlt. Wir haben uns dann hier in Köln entschieden, das DFB-Konzept als Basis zu nehmen und unsere Erfahrungen aus dem Spielbetrieb dann einzuarbeiten und haben dann Jugendtore mit dazu genommen, dass wir den Torhüter mit einbauen können, dass wir ein viel wichtigeres Element, was kaum genannt wird, mit reinbringen, und zwar den Spannstoß. Die Kinder spielen abwechselnd sowohl auf Minitore als auch auf Jugendtore.
Diese Form der Flexibilität wird explizit begrüßt beim DFB. Tor- und Mannschaftsgrößen sollen variiert werden. Wenn Teams zu deutlich führen, können ihnen Handicaps aufgebürdet werden, zum Beispiel ein Spieler mehr beim Gegner, bis der Vorsprung auf ein Tor geschrumpft ist. In der Praxis spielen die Teams aber oft sowohl in den Kinderfußballformaten, die der DFB bis zur D-Jugend empfiehlt, als auch im alten Ligensystem. Das führt zu Verwirrung. In der DFB-Sprechstunde für Trainer sagt Sven Gabler, der die U12 der Friedrichshagener Füchse in Berlin betreut.
Teilweise wird es belächelt, teilweise wird es sehr ernst genommen, aber insgesamt, denke ich, muss von zentraler Seite, also von Seiten des DFB, noch klarer gemacht werden, dass wir wahrscheinlich die ganze Wettbewerbsstruktur ändern müssen. Denn wenn der Wettbewerb, das Ligensystem an sich nicht eingestellt wird, aus meiner Sicht, dann können wir hier lange und jahrelang weiter in Pilotenprojekten uns hier vereinen, aber dann kommen wir nicht die richtigen Schritte weiter. Wir kriegen null Unterstützung vom Verband. Irgendwann muss es jetzt auch mal von zentraler Seite gesteuert werden.
Das ist aber schwierig im föderalistisch organisierten DFB. Vielen Funktionären auf Landes- und Kreisebene fällt der Abschied vom gewohnten Jugendfußball schwer. Zumal oft sogar die Nachwuchsabteilungen der großen Bundesliga-Vereine nur zögerlich mitziehen beim Modernisierungsprozess. Dabei soll das neue Konzept nicht nur in der Breite bessere und glücklichere Fußballer hervorbringen, sondern auch stärkere Profis. Markus Hirte, der Leiter der Talentförderung beim DFB, konstatiert,
dass bestimmte Qualitäten, bestimmte Spielertypen immer weniger werden. Und das sind halt genau diese Spielertypen, Individualisten, die enge Spielsituationen lösen können, die vielleicht eine Idee haben, kreative Lösungen, etwas Überraschendes ins Spiel mit einbringen können. Diese Spielertypen, diese Fähigkeit geht nach und nach verloren.
Auch das soll sich mit dem neuen Kinderfußball ändern. Im Alltag von Ländern wie Belgien, den Niederlanden oder der Schweiz sind die kleinen Spielformen übrigens längst etabliert. Womöglich liegt hier eine der Ursachen dafür, dass die Junioren-Nationalmannschaften dieser Nationen derzeit oft erfolgreicher sind als die Teams des DFB.
Berichtete Daniel Teveleit. Halbzeit in der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig ist bisher noch kein Tor gefallen. Aber was gab es sonst, Armin Lehmann?
Das war eine insgesamt sehr ereignisarme erste Halbzeit im natürlich leeren Gladbacher Borussia-Park. Null Zuschauer da. Wenn welche da gewesen wären, hätten sie zwar eine phasenweise sehr intensive und sehr wuchtige erste Halbzeit erlebt, aber eben sehr chancenarm. Eine dicke Möglichkeit überhaupt nur in diesem Spiel, die hatte Leipzig in der 10. Minute, Doppelpass zwischen Sørloth und Paulsen. Und Paulsen scheitert dann letzten Endes am Gladbacher Torwart Jan Sommer. Ansonsten die Borussia zwar durchaus mit viel Mut nach vorne und mit sehr viel Pressing, aber ohne eine einzige echte Tormöglichkeit in den ersten 45 Minuten. Konsequenz, es steht zur Pause 0:0.
Halbzeit bei der Vuelta an diesem Wochenende. Die Spanien-Rundfahrt ist das letzte Rennen dieser wegen der Pandemie verspäteten Radsaison. Sie führt durch das von Corona schwer gebeutelte Land. Zuschauer sind nicht zugelassen. Ein Geisterrennen also, bei dem die Teams sich auch schon Gedanken machen, wie es in der nächsten Saison überhaupt mit dem Radsport weitergehen könnte. Tom Mustroff hat sich da umgehört.
Die Hubschrauber kreisen am Himmel. Motoren der Begleitfahrzeuge starten. Auch die Radprofis sind da, kommen zum Einschreiben. Sie fühlen sich sicher bei dieser Vuelta a España. Pascal Ackermann, Sprinter von Bora Hansgrohe und bislang Sieger einer Etappe der Spanien-Rundfahrt.
Nee, ich glaube, ich würde behaupten, wir sind hier sicherer wie zu Hause, weil zu Hause wird man sich mit Leuten treffen. Hier ist man einfach nur in seiner Bubble und wir sind ja weit abgeschottet vom normalen Leben hier. Und wir haben im Hotel keinen Kontakt, wir haben generell keinen Kontakt zu außenstehenden Leuten.
Die Vuelta ist massiv abgeschirmt. Zuschauer waren offiziell nicht zugelassen an der Strecke. Die Region Asturien, die Vuelta in diesen Tagen empfängt, übertraf in der letzten Woche mit dem zahlenmäßigen Zuwachs an Infizierten sogar noch die Metropole Madrid. In Pola de Somiedo, dem Ort unterhalb des finalen Anstiegs der heutigen 11. Vuelta-Etappe, war aus Angst vor Corona alles dicht. Hotels, Gaststätten, selbst das Rathaus hatte wegen Covid-Fällen am Freitag schon die Tore geschlossen gehalten. Diese Angst vor dem Coronavirus steht in starkem Kontrast zur Vuelta. Für die einen ist sie Zeichen der Normalität, für andere nur ein Symbol für die Rücksichtslosigkeit des Profisports. Die Vuelta ist das letzte Radrennen dieser Saison. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kann es weitergehen? Gibt es 2021 den normalen Rennkalender? Pascal Ackermann nimmt diese Ungewissheit pragmatisch.
Ich meine, ich fahre jetzt bis Mitte November Rennen, wo ich sonst schon mal wieder anfangen würde zu trainieren. Und von daher nehme ich mir erstmal die Zeit, danach frei zu machen. Und ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr einfach später ins Jahr einsteige, weil sonst wird es einfach zu viel. Und von daher mache ich mir darüber jetzt noch keine Gedanken.
Sein Teamchef Ralf Denk nimmt es kämpferisch. Er will nicht nur, dass alle Rennen so stattfinden wie 2019, auch die in Übersee, in China, Australien, Kanada und dem Nahen Osten. Denk wirbt regelrecht für die Relevanz des Leistungssports.
Aber eins ist sicher, und da wäre ganz eine klare Meinung, dass der Leistungssport unbedingt stattfinden muss, weil der Leistungssport kreiert Vorbilder. Ich erlebe das am eigenen Leib. Mein ältester Sohn ist 9 Jahre. Dem sein Zimmer ist vollgepostert mit Peter Sagan, der identifiziert sich mit Radsport. Der fährt selbst dann und der geht raus in die Natur, der hängt nicht vorm Computer. Und wenn die Jugend keine Vorbilder mehr hat, dann hängen die nur noch vor die Computer rum und das ist gefährlich.
Der Profiradsport entdeckt sein Bildungspotenzial. Die Probleme aus der Pandemiesaison nimmt er allerdings auch mit in die Zukunft. 2 Hauptsponsoren haben sich bereits aus dem Radsport zurückgezogen. Die Lizenz des Rennstalls CCC übernimmt der belgische Zweitdivisionär Circus Vanti-Gobert. Bei NTT allerdings ist die Zukunft völlig ungewiss. Zudem drohen 1-2 Jahrgänge junger Sportler im Corona-Karriereloch zu versinken. Das befürchtet jedenfalls Marc Reef, sportlicher Leiter vom Rennstall Sunweb.
Am herausforderndsten ist es für die U23-Generation, die noch keine Profis sind. Sie können sich den Profiteams nicht präsentieren und haben es schwer, den nächsten Schritt zu machen. Die meisten Teams werden auch mehr auf Sicherheit setzen. Man kennt die Fahrer, die man hat, weiß um deren Potenzial und deshalb wird man eher geneigt sein, deren Verträge zu verlängern, als jemanden zu verpflichten, den man nicht so gut kennt. Für die Junioren und die U23-Kategorie ist es am schwersten.
Völlig ungeklärt sind bisher auch die Folgen, die Corona für Leistungssportler hat. Radprofi Fernando Gaviria war bereits 2-mal positiv getestet worden. Welche Langzeitwirkungen kann die Erkrankung für die hochgetunten Athletenkörper haben?
Ja, da muss man ehrlich zugeben, Corona ist ja noch relativ neu und um wirklich Langzeitfolgen wissenschaftlich gut zu beschreiben, ist der Zeitraum auch tatsächlich noch zu kurz.
Meint Christoph Edler, Teamarzt bei Bora Hansgrohe. Er hält diese Langzeitfolgenforschung für ein wichtiges neues Thema der Sportmedizin.
Es werden verschiedene Organsysteme untersucht. Führend ist da mit Sicherheit das Herz, der Herzmuskel, weil man ja weiß, dass generell Virusinfektionen oder andere Infektionen bei Sportlern schon Auswirkungen auf den Herzmuskel haben können.
Auch die Untersuchung von Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem nennt Edler als Forschungsfeld in dieser aktuellen Pandemie.
Tom Mustroff über die Frage nach der Zukunft des Radsports nach dieser Corona-Saison und wie es weitergehen kann mit dem Sport und auch dem gesellschaftlichen Leben generell in dieser Pandemielage. Das fragen sich viele und es gibt dazu auch erste Studienergebnisse. Im Sommer hatte ja dazu ein Konzertexperiment stattgefunden. Den Auftritt von Tim Bensko sahen damals 1400 Freiwillige, deren Daten in Bezug auf Ansteckungsrisiko gesammelt wurden. Restart 19 hieß das Forschungsprojekt der Uni Halle und es bescheinigt Sportveranstaltungen vor Publikum in Pandemiezeiten bei Einhaltung von Hygienekonzepten ein geringes bis sehr geringes Risiko. Dieses Ergebnis ist perspektivisch ein Rettungsanker für viele Profisportvereine. Die müssen nämlich ab Montag bis Ende November ohne Zuschauer auskommen und somit einen finanziellen Drahtseilakt vollziehen. Und das sorgte sogar im Bundestagssportausschuss für Unverständnis.
Ich glaube, es ist eine Überreaktion.
Ich bin nicht sehr glücklich damit.
Ich halte es für einen ganz schweren Fehler.
Es ist eine Katastrophe für den Sport.
Parteiübergreifend reagierten die Mitglieder des Bundestags-Sportausschusses mit Unverständnis auf die Entscheidung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten, keine Zuschauer im Profisport mehr zuzulassen. Für eine weitere Öffnung des Profisports trotz steigender Infektionszahlen sprach sich Britta Dassler von der FDP aus.
Ich denke, man hätte schon ein bisschen mehr mit Weitsicht und Augenmaß rangehen müssen. Es ist ja nirgendwo etwas passiert.
Die sportpolitischen Vertreter der Bundestagsfraktionen sind schon auf Seiten des Profisports. Als Argumentationshilfe für zukünftige Diskussionen können nun die Ergebnisse des Forschungsprojektes Restart 19 dienen. Die Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg kommen zu dem Schluss, dass Sport- und Kulturveranstaltungen auch in Zeiten der Pandemie große Hallen füllen könnten. Studienleiter Stefan Moritz, der Leiter der klinischen Infektiologie am Universitätsklinikum Halle.
Es ist wahrscheinlich im Alltag deutlich wahrscheinlicher, dass sie sich infizieren. Denn der Vorteil an so einer Veranstaltung, einer organisierten Veranstaltung, ist ja, dass man ein konkretes Hygienekonzept machen kann. Und wir fixieren die Abstände zu den anderen Teilnehmern, wir lassen alle Masken aufsetzen. Und wir würden auch empfehlen, wirklich Hygienestewards einzusetzen, eben Leute, die ständig überwachen, dass sie die Masken alle aufhaben da drin. Und dann halte ich so eine Veranstaltung für sehr sicher.
Grundlage für die Studie war ein Konzertexperiment im Sommer in der Arena Leipzig mit Tim Bensko. Dabei wurden von den rund 1400 freiwilligen Teilnehmern riesige Datenmengen erhoben. Stefan Moritz fasst die Ergebnisse zusammen.
Das Wesentliche ist, die Veranstaltungsstätte braucht eine ordentliche Lüftung. Das ist die Grundlage, ohne das muss man gar nicht drüber reden. Und das Zweite ist, man braucht ein Hygienekonzept und dieses Hygienekonzept muss Abstände zwischen den Teilnehmern adressieren und es muss die kritischen Bereiche Einlass, Pause und Auslass adressieren, um hier keine zusätzlichen Kontakte zu erzeugen.
Zusätzliche Daten zu den Erkenntnissen des Bensko-Konzerts haben die Forscher mit einer Computersimulation erhoben. Bei der Simulation wurde der Flug der Aerosole nachvollzogen. Dabei hat sich gezeigt, eine falsche Lüftung kann das Ansteckungsrisiko um ein Vielfaches erhöhen und alle anderen Maßnahmen zunichte machen. Moritz fordert deshalb von Bund und Ländern, ein Investitionsprogramm aufzulegen, um Veranstaltungsstätten mit entsprechender Lüftungstechnik nachzurüsten. Denn die Pandemie sei nicht in ein paar Monaten vorbei. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann sieht darin kein Problem.
Und ich darf Ihnen sagen, während wir jetzt schon in der Lage sind, solche Einbauten zu finanzieren, weil sie im Rahmen der Überbrückungshilfeprogramme für jene interessant sind, die ganz erhebliche Umsatzeinbußen haben, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir generell zu einem Programm kommen, das es ermöglicht, solche Investitionen zu unterstützen.
Neben der Lüftungstechnik sei laut Moritz ein Hygienekonzept zwingend notwendig. Deshalb müssen mehr Eingänge zum Veranstaltungsort geschaffen werden. Im Pausenbereich sollen die Kurzzeitkontakte reduziert werden, indem Essen und Getränke auf den Sitzplätzen verzehrt werden. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem Szenario 3 der Studie. Dabei wird ein Viertel der Zuschauerkapazität zugelassen. Bei den Szenarien 1 und 2, also ausverkaufte Arena bzw. die Hälfte der Hallenkapazität, war die Zahl der Kontakte zu hoch. Für Carsten Günther, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten SC DHFK Leipzig und Mitinitiator der Studie, sind die Ergebnisse des Projekts ein Hoffnungsschimmer.
Und dann werden wir mit dem Wissen dieser Ergebnisse und auch den praktischen Erfahrungen, die wir in den bisherigen Spielen gesammelt haben, natürlich den intensiven Dialog mit unseren politischen Entscheidungsträgern suchen und dafür kämpfen und streiten, dass wir möglichst bald zumindest mit diesem Einstiegsszenario mit 25% wieder loslegen dürfen.
Soweit der Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer, der wie alle anderen auch bei uns online nachzulesen und nachzuhören ist. deutschlandfunk.de/sport lautet die Adresse. Und auch der nächste Beitrag beschäftigt sich damit, wie Sportangebote insbesondere für junge Menschen künftig aussehen müssen. Alle 5 Jahre wird sehr umfassend die Lage des Kinder- und Jugendsports erfasst und aus den Erkenntnissen werden Handlungsempfehlungen abgeleitet. Diese Woche wurde der aktuelle 4. Bericht präsentiert, finanziert von der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, erstellt unter der Leitung der Deutschen Sporthochschule mit 2 Wissenschaftlern und einer Wissenschaftlerin. Ihr Bericht zeigt etliche Handlungsfelder auf, die sich Jessica Sturmberg ebenso wie die resultierenden Empfehlungen angeschaut hat.
Die nächste Runde versuchst du jetzt mal auf einem Bein zu hüpfen. Ihr auch.
Es gibt viel zu sagen zum Zustand des Kinder- und Jugendsports in Deutschland. Das Grundfazit lautet: Die meisten bewegen sich zu wenig. Zu viele Kinder haben keinen Zugang zu Bewegungsangeboten. Der Schulsport kommt zu kurz. Es müsste sich einiges ändern, damit es sowohl im Schul- als auch im Freizeitbereich so läuft wie an dieser Kölner Grundschule, wo die Kinder mit Spaß am Sportunterricht mitmachen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für Kinder und Jugendliche mindestens 45 Minuten körperliche Aktivität am Tag. Besser wären 60 Minuten Bewegung mit wenigstens moderater Intensität. Herumtoben, Laufen, Radfahren, Bewegungsspiele oder das Ausüben einer Sportart. Aber schon das Minimum erfüllen 80% der Heranwachsenden nicht. Und die Tendenz, die es zuvor schon gab, dass die Aktivität weiter abnimmt, je älter die Kinder werden, ist jetzt noch stärker geworden, sagt Sportsoziologe Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln, unter dessen Leitung der vierte Kinder- und Jugendsportbericht erstellt wurde.
Was sich jetzt schon deutlich herausstellt, ist, dass es stark abnimmt, dass es bei weiblichen Jugendlichen und insbesondere bei weiblichen Jugendlichen mit Migrationshintergrund überproportional stark abnimmt.
Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Kinder, die aus weniger wohlhabenden Haushalten kommen, sind seltener Mitglied in einem Verein, haben in ihrem Wohnumfeld seltener geeignete Spielplätze mit Bewegungsangeboten oder allgemein zugängliche Sportplätze. Und dann ist da noch das, was wohl viele Eltern täglich mit ihren Kindern in Konflikt bringt und was auch Einfluss auf Bewegungsmangel hat, wie Sportpädagoge Werner Schmidt, Mitautor der Studie, betont.
Dass der durchschnittliche Medienkonsum bei Jugendlichen in Deutschland inzwischen bei 42,5 Stunden in der Woche liegt, also mehr als letztlich die Arbeitszeit beträgt.
Die Weltgesundheitsorganisation macht die elektronische Revolution schwerpunktmäßig dafür verantwortlich, dass Kinder sich zu wenig bewegen, mehr sitzen und mehr gefahren werden. Sportsoziologe Christoph Breuer weist wiederum darauf hin, dass die Rolle der Digitalisierung differenzierter zu betrachten sei.
Die Digitalisierung, digitale Medien sind nicht nur Gefährdung des Bewegungsstatus von Kindern und Jugendlichen, sondern sie bieten auch vielfältige Möglichkeiten, Bewegungsanreize zu setzen. Es gibt die Gruppe der sogenannten Extra-Games, wo man sich aktiv bewegen muss, um im Spiel zu gewinnen. Es gibt selbst in der Gesundheitsförderung vielfache Belohnungssysteme über Apps, wenn bestimmte Bewegungsziele erreicht werden.
Diese beiden Trends seien gegenläufig, der Prozess dynamisch und es müsse weiter geforscht werden, was hier langfristig überwiege. Klar ist dagegen, wie auf den allgemeinen Trend des Bewegungsmangels reagiert werden müsse. All jene Kinder, die nicht von sich aus oder von den Eltern initiiert zu den Sportangeboten kommen, müssten anders erreicht werden. Und zwar so,
dass es Kindern und Jugendlichen möglichst einfach gemacht wird, sich zu bewegen. Und das bedeutet eben, dass die Bewegungs- und Sportgelegenheiten zu den Kindern gebracht werden, dort, wo sie ihre Zeit verbringen.
Erklärt Breuer. Auch die Verlängerung von Schulpausen bringen die Autoren des Berichts in die Diskussion. Sinnvoll sei auch eine Pause innerhalb einer Unterrichtseinheit. Kinder, die in frühem Alter nicht zu Sport und Bewegung angeregt werden, werden es mit zunehmendem Alter umso weniger. Die Folgen für die Gesellschaft: mehr Fettleibigkeit, mehr Krankheiten, höhere Gesundheitskosten und eine kürzere Lebenserwartung, die, wenn der Trend nicht umgekehrt wird, bei den Kindern geringer werden könnte im Vergleich zu ihren Eltern. Sportmedizinerin Christine Josten, die dritte Autorin der Studie, betont vor diesem Hintergrund:
Es geht nicht nur um ein bisschen Herz-Kreislauf-Gesundheit und es geht auch nicht nur um Stärkung des Immunsystems, sondern es geht um ein Wohlfühlgefühl, eine Lebensqualität, und die steckt in Bewegung als Medizin dann tatsächlich auch sehr weit drin.
Das gelte insbesondere für chronisch kranke Kinder, ob mit Asthma, einem Herzfehler oder einer körperlichen Behinderung. Diese würden vermeintlich geschont und vom Sport befreit, dabei müsse es genau umgekehrt sein. Neben den beiden Aspekten Gesundheit und Gesellschaft wird im vierten Kinder- und Jugendsportbericht noch ein Bereich besonders hervorgehoben, das Thema Leistung. Schlechte Erfahrungen, sowohl individuell als auch im gesellschaftlichen Bereich, haben dazu geführt, dass in Kindergärten und Schulen, im Ganztag und auch im Freizeitbereich verstärkt auf kooperative Formen der Bewegung Wert gelegt wird. Der alte Leistungsbegriff, der an absoluten Leistungswerten ansetzte und zu leichten Erfolgen bei den physisch bevorteilten Kindern und Frust bei den Benachteiligten führte, sei zu Recht in der Kritik gestanden, sagt Christoph Breuer.
Diese berechtigte Kritik, die hat dazu geführt, dass man quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und eigentlich übersehen hat, dass sich an einem bestimmten Leistungsbegriff eben auch viele positive Wirkungen festmachen können. Beispielsweise Anstrengungsbereitschaft, Einhaltung von Regeln, Frustrationstoleranz.
Der organisierte Sport bemerkt, dass inzwischen immer weniger Kinder in das Leistungssportsystem geführt werden, was wiederum DOSB-Präsident Alfons Hörmer nicht gutheißt und auch hier auf eine Trendumkehr hofft. Wobei viele Aspekte, die Eltern in den vergangenen Jahren wohl auch abgehalten haben, ihre Kinder in ein Leistungssportsystem zu geben, wie mangelnde Dopingbekämpfung, das Problem der sexualisierten Gewalt und des Machtmissbrauchs, zwar angegangen werden, aber anerkannte Präventionskonzepte, so stellt der Bericht ebenfalls fest, bei vielen Vereinen noch nicht umgesetzt werden. Insgesamt listet der Bericht auf mehr als 400 Seiten viel auf. Zukunftsthemen wie Ökologie und Sport als eigenes Themengebiet oder der Einfluss extremistischer Organisationen auf den Sport, um hierüber Nachwuchs zu generieren, sind in dieser Ausgabe noch nicht erfasst. Das liegt daran, dass für den Kinder- und Jugendsportbericht keine eigene Forschung angestellt wird, sondern die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengetragen werden. Das wird dann voraussichtlich im 5. Bericht in 5 Jahren aufgegriffen werden, ebenso wie die Frage, welche Folgen die Corona-Pandemie langfristig für die Kinder und Jugendlichen haben werden.
Bewegung mehr in Schule und Alltag integrieren und den Leistungsgedanken hinten anstellen. Jessica Sturmberg war das über die Empfehlungen und Ergebnisse des Kinder- und Jugendsportberichts. Thomas Bach hat sich der Förderung des Friedens durch Sport verschrieben. Er gab Flüchtlingen weltweit Hoffnung, er habe weltweit das Bewusstsein für Flüchtlingsfragen geschärft und die Achtung der Menschenrechte gefördert. Dieser Meinung sind die Verantwortlichen der Friedenspreisstiftung Seoul und deswegen ist der IOC-Präsident jetzt geehrt worden mit dem 15. Seoul-Friedenspreis. 3 Jahre übrigens nach Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält Thomas Bach diese Auszeichnung. Und wir erinnern uns, im südkoreanischen Pyeongchang haben 2018 ja die Olympischen Winterspiele stattgefunden mit einem gemeinsamen Eishockey-Frauenteam aus Nord- und Südkorea. Die nächsten Winterspiele, die finden 2022 in China statt. Genauer gesagt in Peking, da wo 2008 das IOC schon einmal zu Gast war. Und da hat sich seitdem in Sachen Menschenrechte nichts Gutes getan, sagt Hanno Schädler. Er ist bei der Gesellschaft für bedrohte Völker der Referent für Genozidprävention und Schutzverantwortung. Und heute Nachmittag habe ich ihn gefragt, was ihn denn bewegt, wenn er von dieser Friedenspreisverleihung an den mächtigsten Sportfunktionär weltweit hört.
Dann muss ich erstmal tief durchatmen, denn bis jetzt hat sich Thomas Bach leider nicht in den Bereichen Politik oder jetzt das, was uns natürlich besonders interessiert, im Falle der Menschenrechte verdient gemacht. Und er verdient einfach keinen Friedenspreis, denn die Frage von Frieden oder Gerechtigkeit, das sind letztendlich auch politische Fragen. Und wenn wir sehen, wie Thomas Bach mit Menschen wie Wladimir Putin oder Xi Jinping umgeht, dann gibt es keinen Anlass, ihm irgendwelche Preise zu verleihen.
Konkret, der Anlass war ja, dass er 2018 anlässlich der Winterspiele in Pyeongchang sich erfolgreich bemüht hat, um die Teilnahme Nordkoreas an diesem Großereignis im Süden des geteilten Koreas. Zudem hat er ja auch ein Flüchtlingsteam 2016 gegründet. So heißt es in der Laudatio. Dem können Sie gar nicht folgen?
Doch, das ist natürlich gut, dass Thomas Bach bzw. das IOC sich auch mit dem Thema Flüchtlingen befassen. Umso mehr ist es dann überraschend, wenn Thomas Bach in einem Artikel, den er in den letzten Tagen in mehreren Zeitungen hat veröffentlichen lassen, immer wieder darauf verweist, das IOC bzw. die Olympischen Spiele sind keine Aufgabe der Politik. Sich um Flüchtlinge kümmern ist eine politische Handlung. Sich nicht um Flüchtlinge kümmern ist auch eine politische Handlung. Deswegen sollte Thomas Bach einfach konsequent sein und zugeben, dass Sport letztendlich eine sehr politische Dimension hat, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wo finden Olympische Spiele statt. Wir wissen ja, dass die Olympischen Winterspiele 2022 in China stattfinden werden. Die Olympischen Sommerspiele 2008 haben gezeigt, dass die chinesische Regierung ihre Ankündigung, die Menschenrechtslage zu verbessern, keine konkreten Taten hat folgen lassen. Umso schlimmer ist dann die Entscheidung 2015, die Winterspiele nach Peking bzw. die umliegenden Gebiete zu vergeben, während Thomas Bach jetzt umso mehr darauf pocht, dass Sport und Politik auseinandergehalten werden müssen.
Jetzt haben Sie einen weiten Bogen geschlagen. 2008 fanden in Peking die Olympischen Sommerspiele schon einmal statt. Jetzt 2022 dann erneut in China, diesmal aber dann Olympische Winterspiele. Und China, dahin geht Ihr Fingerzeig, weil dort über 1 Million Angehörige der uigurischen, kasachischen und kirgisischen Volksgruppen willkürlich interniert werden und in Umerziehungslager gesteckt werden. Die Welt schaut zu. Wenn IOC-Präsident Thomas Bach einen solchen Friedenspreis Preis annimmt, übernimmt er damit auch politische Verantwortung?
Ja, selbstverständlich. Also wenn er wegen solchen Sachen wie einem IOC-Flüchtlingsteam ausgezeichnet wird, wenn er ausgezeichnet dafür wird, dass er sich um die Verständigung zwischen Nord- und Südkorea verdient gemacht hat, dann ist es natürlich eine Auszeichnung für seine politischen Handlungen. Er weiß, dass jetzt im Zuge der Olympischen Winterspiele 2020 es bereits viele Kritik gegeben hat, dass sie überhaupt nach China vergeben wurden. Er weiß, dass Menschenrechtsorganisationen einen Boykott gefordert haben. Er hat natürlich mitbekommen, dass der britische Außenminister öffentlich über einen Boykott nachgedacht hat. Und mit so einem Artikel, mit diesen öffentlichen Stellungnahmen, die er in den letzten Tagen hat platzieren lassen, versucht er wieder diese Vorwürfe gegenüber seiner vermeintlichen Pseudoneutralität und seiner Behauptung, Sport sei letztendlich unpolitisch, dem versucht er entgegenzuwirken, aus meiner Sicht nicht erfolgreich.
Was genau erwarten Sie zu diesem jetzigen Zeitpunkt von IOC-Präsident Thomas Bach?
Also IOC-Präsident Bach hat die Möglichkeit, sich um die Menschenrechte, damit auch um die Würde des Menschen verdient zu machen. Er hat ja im März 2020 im Kontext von Corona gesagt, das Menschsein steht über allem. Das hat er natürlich im Kontext der Corona-Krise gesagt und im Kontext der Frage, ob die Olympischen Sommerspiele Tokio auf das nächste Jahr verschoben werden sollen. Dieses Maxim, dass das Menschenleben über der Austragung von Olympischen Winterspielen steht, das sollte eben auch gelten im Kontext von China. Also wir fordern letztendlich von Thomas Bach, er soll seine Stimme erheben. Er soll sagen, wir machen die Olympischen Winterspiele trotzdem. Ich weise aber die chinesische Regierung darauf hin, dass wir als IOC nicht einverstanden sind mit der willkürlichen Inhaftierung von Muslimen in China. Das wird er natürlich nicht tun und deswegen fordern wir Sponsoren auf, Politiker auf, ihrerseits anzudrohen, die Olympischen Spiele zu boykottieren, sollte sich die Menschenrechtslage nicht verbessern.
Sie haben es schon gesagt, 2008 war China mit Peking ja schon einmal Gastgeber der Sommerspiele. Damals hieß es von Seiten des IOC, allein der Fokus dieser Sportveranstaltung auf dieses Land würde die Menschenrechtssituation dort verbessern, Pressefreiheit bringen beispielsweise. Hat sich seitdem gar nichts da getan?
Es hat sich viel getan, aber in negativer Hinsicht. Also im Jahr 2008 hat ja der damalige IOC-Präsident Rogge auf einer Pressekonferenz in Peking gesagt, ach, es gibt doch keine Internetfreiheit in China. Das war eigentlich eine Sache, die er vorher den Journalistinnen und Journalisten zugesagt hatte. Im Zuge der Olympischen Sommerspiele wurden 1,5 Millionen Menschen vertrieben. Es wurden 1500 Uiguren damals schon verhaftet. Es gab natürlich die Unruhen in Tibet. Und seitdem hat sich die Menschenrechtslage deutlich verschlechtert, vor allen Dingen unter dem Staatspräsidenten Xi Jinping, dem übrigens Thomas Bach, glaube ich, im Jahr 2013 eine goldene Medaille des Olympischen Ordens verliehen hat. Wir wissen, dass es seit ein paar Jahren Umerziehungslager gibt, in denen über 1 Million Menschen Uiguren, Kasachen, Kirgisen sind. Es gibt weiterhin die Zerstörung von tibetischen Klöstern, von muslimischen Moscheen im Nordwesten des Landes. Blogger werden weggesperrt oder kommen in die Psychiatrie. Kritische Professoren, Han-Chinesen, die es wagen, den chinesischen Staatspräsidenten zu kritisieren, werden ihres Amtes enthoben. Also es hat sich viel getan, allerdings eher in negativer Hinsicht.
Wie erklären Sie es sich, dass IOC-Präsident Thomas Bach so janusgesichtig agiert, janusköpfig, auf der einen Seite so einen Friedenspreis anzunehmen, damit eben auch Verantwortung übernehmen zu müssen, auf der anderen Seite davor zu warnen, die Olympischen Spiele zu einem, Zitat, Marktplatz der Demonstrationen aller Art werden zu lassen?
Bach versucht, wie wahrscheinlich auch schon seine Vorgänger Rogge und Samaranch, das Wort Frieden auch zu depolitisieren. Also niemand ist gegen Frieden, aber das, was die chinesische Regierung mit den uigurischen Minderheiten und den Tibetern macht, bedeutet eben keinen Frieden für diese Menschen. Und der Thomas Bach agiert letztendlich heuchlerisch. So ein Begriff wie Frieden muss eben auch beinhalten, dass grundlegende Menschenrechte, und China ist ja Teil der Vereinten Nationen, geachtet werden. Das tut China eben nicht. Und das IOC selber, dessen Präsident Thomas Bach, glaube ich, seit 7 Jahren ungefähr ist, ist auch Teil der Vereinten Nationen. Die haben Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Und damit müssen sie sich eigentlich auch an die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen halten, die sagt, dass man nicht Teil einer Ausrottung oder einer Zurückdrängung einer ethnischen, religiösen Gruppe sein darf. Aber das ist eben genau das, was die chinesische Regierung derzeit macht.
Soweit Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker, der IOC-Präsident Bach politische Verantwortung zuspricht, nicht nur, weil er jüngst den Solar-Friedenspreis erhalten und angenommen hat. Übrigens, 4 der bisher 14 Preisträger haben nach dem Friedenspreis der Stadt Seoul auch den Friedensnobelpreis erhalten. Dekolonisiert euch, so heißt ja unsere diesjährige Denkfabrik hier im Deutschlandfunk, die sich langsam dem Ende zuneigt. In den drei letzten Teilen unserer Sportreihe blicken wir bis Jahresende auf neokoloniale Strukturen, heute auf die Entwicklungshilfe. Immer wichtiger wird Sport für europäische Geldgeber in Afrika. Aber was bringt diese Hilfe tatsächlich und welche außenpolitischen Interessen verbergen sich dahinter? Das fragt Ronny Blaschke.
Kigali, die Hauptstadt von Ruanda. Im Stadtteil Kimisagara zählt ein Kunstrasenplatz zu den beliebtesten Treffpunkten. Täglich kommen hier Jugendliche für Fußball zusammen. Daneben ein Raum für Workshops, eine Tischtennisplatte und das Schild mit dem Namen des Projektes. Esperance, Hoffnung. Die Verantwortung trägt Victor Sevabana.
Es gibt hier Probleme, Schulabbrüche, Drogenmissbrauch, Gewalt. Mit Fußball erreichen wir Jugendliche aus dem Viertel, die wir sonst vielleicht nicht erreichen würden.
1994 ist Victor Sevabana noch ein Junge. Damals kostet der Völkermord 800.000 Tutsi und moderaten Hutu das Leben. Bald verschreiben sich viele Projekte der Versöhnung, so wie Esperance, gegründet 1996. Mädchen und Jungen kicken ohne Schiedsrichter, für Selbstvertrauen, Empathie, Teamfähigkeit. Victor Sevabana ist seit Anfang an dabei.
Die Menschen waren traumatisiert. Damals war das Misstrauen groß. Viele Eltern warnten ihre Kinder vor Kontakten. Sie dachten, das Morden könne wieder losgehen.
Actually, it was very horrible.
Regelmäßig schauen Vertreter des ruandischen Sportministeriums bei Esperance vorbei, ebenfalls von den Vereinten Nationen und der FIFA. Auch Profiklubs wie Werder Bremen und der DFB sind in Ruanda unterwegs. Das dicht besiedelte Land gilt bei europäischen Geldgebern als verlässlicher Partner, schreibt der langjährige deutsche Diplomat Volker Seitz in seinem Buch »Afrika wird arm regiert«. Ansonsten zeichnet Seitz ein kritisches Bild.
Entwicklungshilfe hat für Regierungen und viele Menschen im Norden noch immer den Charakter von Ablasshandel, bei dem es vor allem darauf ankommt, Altruismus, Mitleid und Großzügigkeit zu zeigen.
This was the beginning of a tour, which may be a milestone in the history of Africa.
In den vergangenen 6 Jahrzehnten sollen rund 2 Billionen Dollar aus dem globalen Norden in den Süden geflossen sein. Dennoch haben sich Lebensbedingungen in vielen Ländern nicht wesentlich verbessert. In Ruanda ist der Staatshaushalt zu mehr als 30% von ausländischen Zahlungen abhängig. Allein in der Hauptstadt Kigali sind mehr als 200 Hilfsorganisationen aktiv. Deren Mitarbeiter brauchen Unterkünfte, Büromaterial und Fahrer, schreibt Volker Seitz.
In Afrika hat sich eine Art Entwicklungshilfeindustrie entwickelt, die längst zum Selbstläufer geworden ist. Es ist von keiner dieser Organisationen zu erwarten, dass sie sich selbst abschafft.
The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa.
Spätestens seit der Vergabe der Fußball-WM 2010 an Südafrika ist Sport ein beachtetes Thema der Entwicklungshilfe. Ein beliebtes Motiv in den Broschüren der Organisation sind Helfer, die mit Einheimischen auf staubigen Bolzplätzen kicken. Rund um die WM 2010 lässt die FIFA in Afrika 20 Begegnungsorte bauen. Football for Hope.
Our support has already benefited hundreds of communities and tens of thousands.
Etliche dieser Zentren entwickeln sich gut. Auch Esperance in Ruanda profitiert von dem neuen Kunstrasenplatz. Andere verfallen, weil ihre Mitarbeiter nicht fortgebildet wurden. Der britische Sportwissenschaftler Fred Coulter gilt als führender Experte auf diesem Gebiet.
Viele Leute denken, dass Sport automatisch eine positive Rolle spielt. Das ist naiv. Wir haben es häufig mit kulturellen Konflikten zu tun, auch mit ökonomischen Herausforderungen. Die meisten Projekte werden aus dem globalen Norden finanziert. Dadurch werden lokale Bedürfnisse oft vernachlässigt. Manchmal haben die Helfer mehr davon als die Teilnehmer. Es ist sehr schwer, die Wirkung der Projekte zu messen.
In Deutschland entsenden das Auswärtige Amt und der DFB bereits in den 1960er Jahren Trainer nach Afrika. Oftmals fügt sich ihr Engagement in den damaligen Zeitgeist ein, in eine gönnerhafte Perspektive auf die dritte Welt.
Primitive Grundregeln bleiben vielen Spielern ein Buch mit 7 Siegeln.
Ab 2005 stärkt Außenminister Frank-Walter Steinmeier die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Auf seinen Reisen wird er auch von Sportlern begleitet, zum Beispiel von Fußballer Gerald Asamoah. Aktuell verantwortlich für diesen Bereich ist im Auswärtigen Amt die Staatsministerin Michelle Müntefering.
also Außenpolitik mit Zivilgesellschaft zusammenzubringen, geht eben ganz besonders gut auch über den Bereich des Sports. Dass wir das ja auch verbinden, auch mit politischen Zielsetzungen, wie zum Beispiel mit Gleichberechtigung, mit der Frage von Inklusion. Einige von den Teilnehmern aus den verschiedenen Sportprojekten werden auch später in ihren Ländern in bestimmten Funktionen auch tätig. Diese Projekte sind erfolgreich und ich finde auch, dass sie ausgebaut werden sollten, auch in Zukunft, weil so schaffen wir eben die Bindung auch langfristig auch an Deutschland.
In der Sportförderung des Auswärtigen Amtes wurden mit DFB und DOSB rund 1500 Maßnahmen in mehr als 100 Ländern durchgeführt, für eine Dauer von 2 Wochen bis zu 4 Jahren. Lange ging es gerade in Afrika um den Aufbau von Sportstrukturen, nun aber zunehmend um Armutsbekämpfung, Gesundheitsförderung und Geschlechtergerechtigkeit. Seit 2013 kooperiert der DFB auch mit dem Entwicklungsministerium. Besonders angesehen auf diesem Gebiet Monika Stab. Die Trainerin war für Projekte in mehr als 80 Ländern unterwegs. Ihr Ziel?
Natürlich die Frauen zu stärken, dass sie vielleicht auch in die Politik gehen, dass sie natürlich die schulische Ausbildung bekommen. Ich glaube, der ganz wichtige Weg ist, dass wir das Gefühl geben, sie haben die Ideen, obwohl du sie, sag mal, in diese Richtung lenkst mit deinen natürlich Expertise, mit deinen Erfahrungen. Und ganz am Ende ist es natürlich so wichtig, Multiplikatoren auszubilden, die dann natürlich die ganzen Projekte weiterführen.
Wer sich unter Entwicklungshelfern umhört, stößt auch auf Frust. Die Finanzierung vieler NGOs sind befristet, die Fluktuation der Mitarbeiter ist hoch. Und niemand kann mit Gewissheit sagen, wie viel Entwicklungsgeld der FIFA über Umwege an korrupte Regime fließt. Monika Stab.
Aber heute wird das Geld nur projektbedingt ausgeschüttet. Sichern, es ist keine hundertprozentige Sicherheit. Und nur wenn du den Antrag stellst für dieses Projekt, dann bekommst du auch die finanzielle Zuwendung. Wir sind verpflichtet, alle 4 Monate einen Bericht zu schreiben, natürlich einen sehr ausführlichen Bericht.
Von der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt fließen 0,5% des Etats in den Sport, 5 Millionen Euro. Lange haben Beamte aus anderen Abteilungen nicht an den Fußball als einen außenpolitischen Hebel geglaubt und Funktionäre des DFB lassen sich ungern von einem Ministerium hineinreden. Doch zunehmend wachse das Verständnis füreinander, sagt der Trainer Klaus Sterk, der unter anderem im Libanon, in der Mongolei und in Namibia tätig war. Aber
haben wir mal im kleinen Kreis damals gefordert, dass alle Kollegen, die zu einem Langzeitprojekt ins Ausland sollen, zunächst mal 4 Wochen durchs Auswärtige Amt und durch den Deutschen Olympischen Sportbund eben vorbereitet werden. Das ist bis heute, so viel ich weiß, nie zustande gekommen. Ich weiß auch noch, wie ich nach Afghanistan ging, das war praktisch unvorbereitet.
Football brings people together from different parts.
Seit der WM 2006 in Deutschland ist das Netzwerk für Sport und Entwicklung gewachsen. In Ministerien auf Bundes- und Landesebene, in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in Stiftungen, NGOs, Vereinen. Es fehlt aber eine Zentrale, die unterschiedliche Interessen bündelt. Das Büro des UN-Sonderbeauftragten für Sport und Entwicklung hätte eine solche Schnittstelle sein können, aber nach dem Abgang des Bremers Willy Lemke 2016 wurde es aufgelöst. Viele Diplomaten und Politiker wollen offenbar mit der Sportindustrie nichts zu tun haben.
Ronny Blaschke war das mit Teil 10 der Dekolonisiert-Euch-Serie im Sport. Das nächste Thema unserer Denkfabrik können Sie übrigens wieder mitentscheiden. Die Vorschläge für 2021 sind auf unserer Homepage zu finden. Und unterdessen ist Gladbach mit 1:0 gegen RB Leipzig in der Bundesliga in Führung gegangen. Mehr zu dieser Partie gibt's nachher ab 22.50 Uhr in unserer Sendung Sport aktuell. Dann auch wieder mit Astrid Ravoda-Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Bis hierher.